ARD Sounds.
Wir wissen, dass der Krieg auf den Körpern der Frauen und der Mädchen ausgetragen wird.
Das sagt Petra Berner. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Hilfsorganisation Plan International über den seit 3 Jahren andauernden Krieg im Sudan. Dort wird sexuelle Gewalt systematisch als Kriegswaffe eingesetzt.
Wegen des Kriegs sind Millionen Menschen auf der Flucht. Es herrscht Gewalt und Hunger und ein Ende scheint nicht in Sicht.
In Berlin hat heute eine Geberkonferenz stattgefunden, um Hilfszusagen für die notleidende Bevölkerung im Sudan zu sammeln und um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.
Außerdem haben sich in Berlin die Ukraine-Unterstützerstaaten getroffen und über weitere Hilfen für das Land gesprochen. Dabei ging es vor allem um Kredite.
Bereits gestern haben in Washington Vertreter der israelischen und der libanesischen Regierung miteinander gesprochen. Konkrete Ergebnisse gab es zwar nicht, man ist sich aber wohl einig, dass das Land von der Hisbollah befreit werden soll.
Das ist aber nicht so einfach, denn die Lage im Libanon ist extrem festgefahren. Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 15. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Heute wollen wir mal auf einen Krieg schauen, über den wir in diesem Podcast bisher nur wenig berichtet haben. Das lag vor allem daran, dass wir stark auf die Themen Ukraine und Nahe Osten festgelegt waren, bevor wir uns in Machtfragen umbenannt haben. Und ein Grund für die Neuausrichtung, um dieses Thema regelmäßig reinnehmen zu können, war tatsächlich auch dieser Bürgerkrieg, nämlich der im Sudan. Dort kämpft die Armee seit 3 Jahren gegen die RSF-Miliz. Johannes, wie ist die Lage gerade in dem Land?
Ja, erst sah vieles danach aus, als würden die Milizen gewinnen, dann aber änderte sich der Kriegsverlauf und die Armee konnte wichtige Städte zurückerobern, im Frühjahr dann auch die Hauptstadt Khartoum. Aber egal, welche der beiden Seiten gerade die Oberhand hat, am Ende, da verlieren die Menschen im Sudan. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen vorgeworfen und die UN sprechen sogar von der größten humanitären Katastrophe der Zeit. Unser Korrespondent Moritz Behrendt, der ist gerade in Khartoum und er schildert, wie es den Menschen im Land im Moment geht.
Hier in Khartoum hat der Krieg begonnen mit heftigsten Kämpfen, Stadtviertel um Stadtviertel, Haus um Haus. Die Zerstörung ist wirklich immens, überall Einschusslöcher, ausgebrannte Autos oder Panzer an den Straßenrändern. Seit rund einem Jahr, da hat die Armee die Hauptstadt wieder zurückerobert, ist auch ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt und auch ein Anflug von Normalität in die Stadt zurückgekommen. Viele Schulen haben wieder geöffnet, Menschen gehen zur Arbeit, wenn sie denn eine haben. In anderen Landesteilen dagegen wird weiterhin gekämpft. Täglich werden Menschen vertrieben, der Hunger ist groß und selbst wenn Hilfe da ist, reicht sie meist nicht aus. Das betrifft vor allem die Region Darfur. Ich habe mit Menschen gesprochen, die von dort geflohen sind. Sie berichten von Massakern und Vergewaltigungen durch die Kämpfer der sogenannten RSF-Milizen, die sie mit ansehen mussten.
Ein Ende des Kriegs ist aus Sicht von Moritz Behrendt nicht absehbar.
Nein, es gibt nicht wirklich Anzeichen für eine Lösung oder ein Ende des Konfliktes. Das ist die kurze Antwort. Die längere ist, dass entweder die kriegführenden Generäle beider Seiten einen Sinneswandel erleben müssten oder es international Unterstützung für eine robuste Militärmission unter dem Mandat der Vereinten Nationen geben könnte, die das Land befrieden könnte. Wer möglicherweise dazu beitragen könnte, dass es zumindest zu einem Waffenstillstand kommt, das sind die Länder, die die Kriegsparteien militärisch unterstützen. Das sind vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate auf Seiten der Rapid Support Forces, Ägypten und Saudi-Arabien auf der Seite der regulären Armee. Da gibt es Ansätze, dass sie auf einen Waffenstillstand hinarbeiten, aber wirklich konstruktiv ist das nicht.
Wegen des Kriegs sind im Moment mehr als 12 Millionen Menschen auf der Flucht, die meisten von ihnen im eigenen Land. Dazu kommt der Hunger. Etwa die Hälfte der 50 Millionen Sudanesen ist auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen.
Und es gibt noch einen weiteren Punkt, unter dem die Menschen im Sudan leiden, vor allem Frauen und Mädchen. Denn ein Teil des Kriegs sind Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalt. Und zwar systematisch. Das sagt die Vorstandsvorsitzende der Hilfsorganisation Plan International, Petra Berner.
Systematisch bedeutet, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird. Das heißt, es ist wie eine kollektive Bestrafung von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Es ist eine Demütigung von den Frauen, sie findet häufig in Gruppen statt und dadurch werden nicht nur die Frauen und Mädchen individuell geschwächt, sondern ganze Gemeinschaften und Gesellschaften dadurch. Was besonders problematisch ist, deswegen sprechen wir auch immer von dem stillen Leid, ist, dass die Frauen darüber nicht sprechen können. Zum einen sind die Kontrollmechanismen fast ausgefallen in diesem Land. Also das heißt, es kann gar nicht mehr irgendwie Strafverfolgung stattfinden. Das Problem beginnt aber schon früher, dass die Frauen in diesem Land kaum darüber sprechen können und wollen, weil sie Ausgrenzung und Stigmatisierung befürchten müssen.
Deshalb schafft Plan International im Land unter anderem Räume, in denen sich Frauen ohne Angst austauschen können. Und die Schicksale, die da ans Licht kommen, die sind nur schwer zu ertragen, beschreibt Petra Berner.
Die Schicksale, die uns geschildert wurden, waren zum Teil dramatisch. Es sind Mütter, die vor den Augen ihrer Söhne vergewaltigt werden. Es sind zum Teil einjährige Kinder, die vergewaltigt werden. Es sind Fälle von unfassbarem Leid. Und es kommt eben auch häufig vor, dass diese Frauen dann aufgrund der Vergewaltigung Kinder bekommen. Und eine Frau hat mir dann berichtet, sie ist daraufhin in ein anderes Camp gegangen, als sie das Kind bekommen hat, weil sie einfach Ausgrenzung und Stigma befürchtet hat.
In Berlin findet ja heute die dritte internationale Sudan-Konferenz statt, ausgerichtet von der Bundesregierung gemeinsam mit Großbritannien, Frankreich, den USA sowie der Europäischen und der Afrikanischen Union. Worum geht's bei der Konferenz?
Es geht vor allem darum, Aufmerksamkeit und mehr Hilfe für die Bevölkerung zu mobilisieren und Wege aus dem Krieg zu finden. Für Petra Berner von Plan International ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass es diese Konferenz überhaupt gibt. Aber sie hat auch konkrete Erwartungen.
Unsere Forderungen sind da relativ eindeutig. Das ist zum einen, dass ein Waffenstillstand verfolgt werden sollte. Aber uns geht es vor allen Dingen um Zugänge. Das heißt, dass humanitäre Helfer Zugänge bekommen. Sichere Zugänge, Schutz für Zivilbevölkerung. Vor allen Dingen geht es uns aber darum, dass der politische Druck zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt eindeutig erhöht wird, dass die Straffreiheit beendet wird, dass 5% der humanitären Gelder für sexualisierte Gewalt ausgegeben werden und dass Frauen und Jugend an dem folgenden Friedensprozess beteiligt werden. Denn was wir wissen, dass aktuell der Krieg auf den Körpern der Frauen und der Mädchen ausgetragen wird.
Ebenfalls in Berlin gibt es heute noch ein weiteres Treffen, und zwar kommen die Ukraine-Unterstützerstaaten zusammen. Wer ist alles dabei, Johannes?
Eingeladen hat Verteidigungsminister Pistorius. Mit dabei sind unter anderem der ukrainische Verteidigungsminister, sein britischer Amtskollege und auch NATO-Generalsekretär Rutte. Das Gesprächsformat, das gibt es ja regelmäßig, und wie immer geht es darum, wie die Ukraine unterstützt werden kann, vor allem mit Geld, erklärt unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth.
Die Ukraine hat ein großes Problem, neben vielen, vielen anderen Problemen, aber ein großes Problem der Finanzierung zum aktuellen Zeitpunkt, auch im Bereich der Rüstung. Ukrainische Vertreterinnen und Vertreter betonen immer wieder, dass man auch hier vor Ort viel mehr noch selber produzieren könnte, ja, wenn das Geld da wäre. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Ukraine eben hofft, dass sie da auch nochmal finanzielle Unterstützung bekommt. Und gleichzeitig geht es immer wieder auch darum, abzugleichen mit den Partnern. Wo stehen wir? Was wird gebraucht? Was können wir liefern? Wie kommen wir da zusammen, sodass im Endeffekt in diesem ja schon seit Jahren andauernden Abnutzungskrieg ein regelmäßiger Fluss an Unterstützung, an Waffen, eine Langfristigkeit auch in der Planung reingebracht werden kann, sodass man nicht immer nur von einem Monat zum nächsten denkt.
Und dann schauen wir noch in den Nahen Osten. Da gibt es ja zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite eine Waffenruhe. Aber im Libanon greift das israelische Militär weiter die Hisbollah an. Gestern sind deshalb zum ersten Mal Vertreter von Israel und dem Libanon aufeinander getroffen. Sie haben in Washington Gespräche über ein mögliches Ende des Krieges geführt. Konnte man sich da schon gestern annähern?
Naja, rausgekommen ist zumindest erstmal nichts Konkretes. Es hieß lediglich, man möchte weiter im Gespräch bleiben. Wie genau dieses Gespräch jetzt verlaufen ist, das erzählt uns Carsten Kühntop.
Nada Hammadi Mouawad hat sich gestern strafbar gemacht, denn sie saß 2 Stunden lang mit Israels US-Botschafter zusammen im State Department. Nach libanesischem Recht sind Libanesen jegliche Kontakte mit Israel verboten. Doch Mouawad vertritt den Libanon in Washington und ihre Regierung hat die Botschafterin in diese Unterredung geschickt, somit alles gut. Als Yehiel Leiter, der israelische Vertreter in den USA, nach dem Gespräch mit Mouawad vor die Mikrofone trat, klang er geradezu euphorisch. Es sei ein wunderbarer Austausch gewesen.
This was a victory for sanity, for responsibility and for peace.
Ein Sieg für die Vernunft, für die Verantwortung und für den Frieden sei das gewesen. Israel und der Libanon sind seit 1948 formell im Kriegszustand. Den derzeitigen Krieg kämpfen allerdings Israel und die Hisbollah. Die libanesische Regierung ist nicht beteiligt. Botschafter Leiter lobte die Regierung in Beirut dafür, der Begegnung im State Department zugestimmt zu haben, obwohl die Hisbollah davor gewarnt und erklärt hatte, sie lehne sie ab. Leiter? Wir haben heute festgestellt, dass wir auf derselben Seite stehen. Das ist das Positivste, was wir daraus mitnehmen konnten. Wir sind uns einig darin, den Libanon von einer vom Iran dominierten Besatzungsmacht namens Hisbollah zu befreien. Die libanesische Botschafterin Mouawad drückte sich zurückhaltender aus. Die Diplomatin ließ erklären, ihr Gespräch mit Leiter sei konstruktiv gewesen. Dabei habe sie von Israel eine Waffenruhe gefordert. Außerdem müssten die Menschen, die durch den israelischen Militäreinsatz vertrieben wurden, nach Hause zurückkehren können. Und es brauche dringend Hilfe zur Linderung der humanitären Krise, die der Krieg verursacht hat. Israel lehnt bisher eine Feuerpause ab und Botschafter Leiter ging öffentlich auf die libanesischen Forderungen nicht ein. Nach dem Treffen der beiden Botschafter sprach das State Department von produktiven Diskussionen. Die beiden Seiten hätten sich darauf geeinigt, direkte Verhandlungen aufzunehmen, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, den man gemeinsam festlegen will. Außenminister Marco Rubio.
This is a process, not an event.
Dies ist ein Prozess, kein einmaliges Ereignis. Es geht um mehr als nur einen Tag. Das wird Zeit brauchen, aber wir glauben, dass sich diese Anstrengung lohnt. Und es ist ein historisches Treffen, auf dem wir aufbauen möchten. Die USA äußerten die Hoffnung, dass die Verhandlungen zu einem umfassenden Friedensabkommen führen werden.
Beide Seiten, sowohl die israelische als auch die libanesische Regierung, sind sich also einig, dass sie das Land von der Hisbollah befreien wollen. Aber das ist ja nicht so einfach.
Ganz genau, denn im Libanon, da ist die Lage komplett festgefahren. Das berichtet unsere Korrespondentin Anna Osius.
Zum zweiten Mal binnen zwei Jahren befindet sich die libanesische Hisbollah-Miliz im offenen Krieg gegen Israel. Ein Krieg, der ein ganzes Land ins Chaos stürzt. Mehr als 2000 Tote, über 1 Million Vertriebene. Der Libanon zahlt einen hohen Preis für die Solidarität der Hisbollah mit dem Iran. Und Verhandlungen mit dem sogenannten Feind lehnt Hisbollah-Chef Naim Qassem ab. Diese Verhandlung bedeutet Unterwerfung, Kapitulation, ein Ende der Stärke des Libanon. Wir rufen dazu auf, eine historische und heldenhafte Haltung einzunehmen. Also Kampf statt Verhandlungen fordert die Hisbollah. Und das, nachdem die Miliz schon im letzten Krieg massive Verluste hinnehmen musste. Die libanesische Regierung sieht das anders, deshalb die Gespräche in Washington, bei denen erstmals libanesische und israelische Vertreter direkt aufeinander trafen. Im Libanon herrscht seit Jahren Chaos. Das kleine Land am Mittelmeer ist Spielball im Konflikt zwischen Israel und Iran. Die Hisbollah gilt als einer der engsten Verbündeten des Iran in der Region. Viele Menschen im Libanon hätten diesen Krieg nicht gewollt, sagt die Regierung. Dass es nun erstmals zu direkten Gesprächen mit Israel kam, sorgte dennoch für Kritik im Land, denn das militärische Vorgehen Israels im Libanon ist massiv. Der libanesische Präsident Aoun rechtfertigt sich. Als wir über Verhandlungen sprachen, kamen einige und fragten spöttisch, was hat uns die Diplomatie gebracht? Ich frage diese Leute, was hat uns euer Krieg gebracht? Nein, Verhandlungen sind kein Zugeständnis und Diplomatie ist keine Kapitulation. Oder sollen wir warten, bis die Lage noch schlimmer wird, bevor wir verhandeln? Doch die libanesische Regierung selbst ist zu schwach, um die ursprüngliche Forderung Israels durchzusetzen und die Hisbollah zu entwaffnen. Und Israel schafft im Libanon Fakten. Der Süden des Landes soll offenbar zu einer dauerhaften Pufferzone werden, zum Schutze Israels. Kritiker sagen, das Wort Pufferzone sei die euphemistische Umschreibung von Landbesetzung und Vertreibung. Mehr als 800.000 Menschen sollen nicht in ihre Heimat zurück dürfen. Ein Fünftel der Gesamtbevölkerung würde heimatlos, wenn der Süden des Libanon faktisch unter die Kontrolle Israels gerät. Christian Bracke von der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut.
Israel fordert im Prinzip eine Aufteilung des Landes in drei verschiedene Zonen. Eine Zone, die jetzt die Zone ist, in der das israelische Militär sitzt, dass die dauerhaft von libanesischem Staatsgebiet abgetrennt wird und durch das israelische Militär kontrolliert wird. Nummer zwei ist eine Zone, die vom israelischen Militär kontrolliert werden wird und in der Israel militärisch auch vorgehen kann, wie es möchte. Und Zone Nummer drei wäre dann der Rest des Libanons, also nur noch ein Rumpfstaat, der da erhalten bleibt.
Und selbst da behält sich Israel weitere Schläge gegen die Hisbollah vor. Also ein Krieg ohne Ende? Eine Lösung für den Libanon zeichnet sich nicht ab. Der kleine Staat, in dem die großen regionalen Probleme ausgetragen werden, droht am Rande des Kollaps zu stehen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.